Heute haben wir zu Gast Karim Taraf von Hawa Dawa. Hallo, herzlich willkommen zum Podcast, Karim.
Hallo, Bernhard, danke für die Einladung.
Sehr gerne, ich freue mich. Du hast im Vorgespräch, das wir gerade ganz kurz hatten, erzählt, du bist für ein Physikstudium nach München gekommen, hast aber ja dann etwas anderes studiert und bist jetzt eben Startup-Gründer. Lass uns mal so ein bisschen durch deinen Werdegang gehen.
Gerne. Also ich bin in Kairo, Ägypten aufgewachsen, habe dort die Mehrheit meines Lebens bisher verbracht, habe dort die deutsche Schule besucht. Meine Großmutter mütterlicherseits ist deutsch, meine Urgroßmutter väterlicherseits war deutsch. Das heißt, hat immer eine Rolle gespielt, weshalb ich in der deutschen Schule in Kairo auch war. Und habe mich dann nach dem Abitur entschieden, in Deutschland zu studieren. Und habe dann als erste Station München ausgewählt. Und tatsächlich dort auch Physik studiert an der TU München, habe mich aber nach dem dritten Semester dagegen entschieden, war doch anders, als ich mir das vorgestellt habe, bin dann nach Berlin umgezogen, habe dann eine Zeit lang mich in Unis hingesetzt, um zu gucken, was so bei mir sozusagen Interesse weckt, und da fand ich das Thema Energie und Energiewirtschaft sehr, sehr spannend, habe dann angefangen, Betriebswirtschaftslehre zu studieren mit dem Fokus auf Energiewirtschaft, viel im Bereich erneuerbare Energien und Energieeffizienz, viele Praktika dann auch im Bereich gemacht zwischen Ägypten und Deutschland, also sowohl dort als auch hier, und genau, und dann abgeschlossen den Bachelor 2010 und bin nach Ägypten zurückgekehrt, dort dann angefangen, sag ich mal, nach Arbeit zu suchen in dem Bereich, und parallel dazu während der Jobsuche dann Spanisch gelernt im Instituto Cervantes in Kairo. Dann brach quasi der arabische Frühling aus, dann war so Januar, Februar 2011 viel, viel los in Kairo, habe das Ganze mitgenommen, ganz energetisch sozusagen mitgetragen quasi. Parallel dazu dann ein Angebot bekommen nach Frankfurt, wo ich dort für das Umweltprogramm der Vereinten Nationen und eine Kollaboration mit der Frankfurt School of Finance and Management dort Projekte zu koordinieren im Bereich Mikrofinanzierung und erneuerbaren Energien. Und das fand ich super spannend und habe mich dann entschieden, da zu starten. Ja, das ist so kurz die Geschichte, kann natürlich weitergehen bis Hawa Dawa. Aber das ist so erstmal der Grundwerdegang.
Ja, das Fundament, das war jetzt im Schnelldurchlauf und auch krass, dieses Pendeln, ne? Das ging jetzt wirklich schnell, so zwischen Deutschland und Ägypten, mehrere Aufenthalte und auch München, Berlin, Frankfurt, auch dort verschiedene Aufenthalte, eigentlich querbeet in Deutschland verteilt, hast du jetzt gerade gebracht. Ja, krass. Also das hört sich jetzt, wenn du es so sagst, so ja klar, das ist ja, sind immer große Entscheidungen, auch immer hin und her und auch so ein, also war das nicht sehr unruhig dann für dich? Also du bist ja nie angekommen in dieser ganzen Zeit dann, immer dann hin und her mit wenigen Jahren Abstand.
Ja, es war schon natürlich unruhig, aber ich habe das jetzt nicht als belastend empfunden, sondern eher enriching, also reichernd sozusagen.
Ja.
Dass diese neuen Städte und auch neue Leute kennenzulernen. Ich fand das auch, also ich bin immer genau zwischen beiden Kulturen und Ländern aufgewachsen. Also Deutschland und Ägypten war immer ein Austausch. Wie gesagt, Großmutter ist von Berlin nach Ägypten umgezogen und hat dann ihr komplettes Leben in Kairo verbracht. Urgroßmutter auch von Berlin in den 30ern nach Ägypten ausgewandert und auch dort quasi meine Großmutter und also drei Töchter ins Leben gebracht und sozusagen so auch die Familie letztendlich so gestartet, also genau zwischen beiden Ländern. Mhm. Und für mich war es einfach ich wollte Physik studieren und da hatte ja auch Deutschland einen guten Ruf, vor allem viele technische Hochschulen in Deutschland einen sehr guten Ruf, und habe dann einfach mich für die Bewerbung und so, um die Bewerbung und so weiter gekümmert, habe dann auch die Zusagen bekommen und dann entschlossen. Für mich war es auch eine sehr euphorische Zeit. Irgendwie kann mich noch immer noch an dem ersten Landeflug nach München erinnern, wo ich das Gefühl hatte, ja, ein neuer Kontinent. Also es war für mich eher spannend zu sagen, ja, vollkommen neue Phase. Und dieses Hin und Her ist letztendlich war mit einem gewissen Ziel. Also wenn man den Lebenslauf anguckt, da war schon viel im Bereich Entwicklungszusammenarbeit, also auch viele Projekte umgesetzt in der MENA-Region, aber auch Südostasien war ich, habe ich Projekte koordiniert für dieses Umweltprogramm der Vereinten Nationen. Und ja, also diese Mischung von beidem, auch den arabischen Frühling mitzunehmen, da saßen wir dann irgendwie zu 60 Leute in einem kleinen Konferenz, da haben wir gesagt, ja, was machen wir denn? Machen wir eine grüne Partei wie in Deutschland oder machen wir eine Foundation oder ein Think Tank? Wie wollen wir halt diese Bewegung, diese Energie, die wir entwickelt haben, da in Ägypten mit Nachhaltigkeitsthemen voranbringen? Und da deshalb sieht man auch diesen Austausch von Ideen war bei mir eigentlich immer sehr seit Geburt an dabei. Deshalb scheint es so vielleicht, dass es sehr locker dahingesprochen ist, aber natürlich war es für mich, bin ich sehr dankbar dafür, natürlich diese Möglichkeiten zu haben.
Ja, sehr, sehr, sehr spannend. Ich kann das auch tatsächlich nachempfinden. Ich bin selber bikulturell aufgewachsen mit einer philippinischen und einer deutschen Seite, bin aber nicht so viel gependelt wie du, im Grunde nur für Urlaub. Also, aber ich kann das sehr gut nachempfinden und das ist auch unheimlich bereichernd, im Grunde mit der Muttermilch, zwei Kulturen kennenzulernen, die sehr verschieden sind, ne?
Ja, sehr verschieden oder zum Teil auch sehr ähnlich. Also für mich ist es immer erstaunlich zu sehen, wie gleiche Debatten oder gleiche Themen einfach komplett es geht um das Gleiche, aber einfach nur aus einem anderen geografischen Ort. Also das ist sowas, wo ich sehr viele Parallelen auch erkenne. Wobei man von außen denkt, dass das eine ist komplett anders, aber ich habe schon das Gefühl, dass man mehr Gemeinsamkeiten hat, als man denkt.
Das ist schön zu sagen, ja, ne? Wir sind immer noch alle Menschen.
Ja, generell auch, und die Herausforderungen sind überall gleich. Also im Grunde genommen sind es immer die gleichen Herausforderungen, die Menschen ja bewegen. Zumindest so habe ich es auch in meinem Lebensweg bisher wahrgenommen. Das, ja, das war so der Hauptgrund. Und ja, also ich bin am Nachdenken, weil ich habe dann in Frankfurt meine Ehefrau kennengelernt, die auch später Mitgründerin wurde. Und sie kommt aus Bolivien. Also da haben wir noch eine
Ah,
neue
nice.
Dimension reingebracht.
Ja, okay, sehr schön. Jetzt müssen wir zu Hawadawa kommen, ein Startup, das schon gesagt, Mitgründerin. Es gibt noch mehrere Teammitglieder natürlich. Kommen wir alles gleich noch im Gespräch drauf. Aber so der Seed von diesem Startup, warum bist du überhaupt Startup-Gründer geworden und konkret Hawadawa? Was ist die Geschichte dazu?
Also ich habe ja in der Entwicklungszusammenarbeit dann um die 3, 4 Jahre gearbeitet, Projekte koordiniert im Bereich Kreditlinien und so weiter für Entwicklungshilfeprojekte im Bereich erneuerbare Energien und so weiter. Nach dem 3. oder 4. Jahr hatte ich dann das Gefühl, die Lernkurve flacht langsam ab. Also ich lerne wirklich nichts Neues, es ist immer das Gleiche. Zum Teil habe ich auch das Gefühl gehabt, dass einige Projekte jetzt nicht so den großen sozialen Impact haben, wie ich es mir gewünscht habe. Also bei der Entwicklungszusammenarbeit muss man natürlich Projekte unterscheiden, kann man nicht keine absoluten Aussagen treffen, aber da war so eine Realisation, dass ich auch durch den arabischen Frühling letztendlich forciert, ich will was mit den Händen aufbauen. Also alle Leute, die ich damals kennengelernt habe, haben eigene Gründungen gemacht, einige Initiativen gestartet, die soziale Probleme lösen. Purpose-driven Entrepreneurship war dann in Ägypten sehr groß. Da habe ich gerade das Gefühl, sowas reizt mich auch, und habe mich dann entschieden, die Unibank nochmal zu drücken, habe dann Bewerbungen rausgeschickt und an der TU München eine Zusage bekommen, ein Master. Ich bin eigentlich Betriebswirt, habe aber technologieorientiertes Management angefangen. Das heißt, ich habe dann irgendwie auch Elektrotechnik und Informationstechnik Vorlesungen besucht, Nanotechnologie, alles Mögliche müsste ich noch nachholen. Und im Rahmen dieses Semin der Uni, des Uniseminars, wo eine Zusammenarbeit zwischen TU München und Unternehmertum war, entstand letztendlich die Idee von Hawadawa, wo wir in 2 Wochen eine Idee entwickeln sollten. Think, Make, Start, so hieß das Seminar. Und dann eine kurze Prototyp zeigt. Und da haben wir auch gewonnen sozusagen im Wettbewerb. Ja, und das hat mich dann letztendlich zum Thema Hawadawa bewegt, aber da kommen wir gleich nochmal dazu. Aber das ist so die Transition, ja.
Also du wolltest was machen, ne? Du hattest wirklich dieses Gefühl, nur reine Theorie oder nur das machen, was mir gesagt wird, reicht nicht. Ich will wirklich etwas verwirklichen mit Impact. Aber warst du da noch allein oder hattest du, das kam jetzt noch nicht so durch, schon potenzielle Mitstreiter.
Genau, also genau, also ich wollte auf jeden Fall das Thema Impact vorantreiben. Ich habe gesehen, die Leute, wenn sie vor Ort was gründen, dann hat es tausendmal mehr Impact im Sinne von Arbeitsschaffung und so weiter als Entwicklungshilfegelder. Und genau, und in der Uni habe ich dann saß ich neben einem indischen Kommilitonen. Da haben wir erstmal herausgefunden, dass Hawa Luftqualität, also Luftmedizin heißt auf Arabisch und Hindi. Und mittlerweile sind noch 7 Sprachen dazugekommen von Indonesisch, Malaysisch, Swahili, Urdu, Pashto. Also ja. Hawa und Dawa könnten zwei die meistgesprochenen Wörter in der Welt sein, ohne das zu wissen. Also Hawa ist Luft und Dawa Medizin. Wie gesagt, in Afrika, in Zentralasien, Südostasien gesprochen. Und ja. Dort, das heißt, dort habe ich eine Gruppe von Studenten kennengelernt, die mit mir den Prototypen aufgebaut habe. Und ich habe natürlich jeden Tag meiner Ehefrau Yvonne erzählt, ja, das ist ein voll spannendes Thema. Und für mich habe ich das Gefühl gehabt, so die Berufung gefunden. Auch aus dem Hintergrund, dass meine Eltern beide Ärzte für Atemwegserkrankungen waren, selber Paper geschrieben haben, wie Luftverschmutzung, die Gesundheit beeinträchtigt. Bruder war selber Asthmatiker. Das heißt, es hat Klick gemacht. Also alles, was ich bis dahin Connections an Netzwerke, an Werdegang hatte, hat dann Klick gemacht und dann kam man natürlich, als Betriebswirt kann ich das nicht selber bauen, noch die Studenten dazu. Und Yvonne hat dann mit mir dann den ersten Businessplan geschrieben. Und irgendwann haben die Studenten dann weiter, sozusagen, ihr Studium weiterverfolgt. Mich hat die Idee nicht losgelassen, weshalb ich dann angefangen hatte, die Idee weiterzuentwickeln und da so nahm Howard aber erstmal Anlauf an. Wie wir das Team und so weiter
gefunden haben,
können wir gleich nochmal.
Okay. Das wäre aber auch eine Frage gewesen, was der Name bedeutet. Das hast du jetzt gesagt. Also Luft und Medizin, Howard Dawa. Genau. Das verrät ja schon mal so, in welche Richtung wir hier gehen. Und wahrscheinlich könnte man sagen, ist ein Deep Tech Startup. Ne? Das musst du jetzt mal genauer erklären. Was bietet ihr an?
Gerne. Also Hawa Dawa bedeutet Luftmedizin, wie ich das gesagt habe. Es geht darum, wie wir Luftqualität heutzutage messen, reicht es nicht mehr aus, um mit den Herausforderungen der Zeit irgendwie on par zu sein. Die WHO nennt die Luftverschmutzung die größte Umweltherausforderung unserer Zeit, Environmental Health Risk unserer Zeit. Und bisher war das Thema Luftqualität so, dass große Hersteller große Messcontainer aufbauen, die die punktuelle Luftqualität erfassen und zu gucken, ist man über dem Grenzwert oder unter dem Grenzwert. Das hat alles seinen Sinn, weil letztendlich die Technologie in den 50ern entstanden ist, als der Great Fog of London passierte. Das heißt, über 4 Tage gab es eine ganz große Black Cloud, also eine Luftverschmutzungsphase, wo bis zu 12.000 Menschen frühzeitig verstorben sind. Und da hat man erstmalig die Gesetzgebung gegeben, es muss Grenzwerte geben. Und da haben ein paar intelligente Ingenieure in USA und anderen Ländern haben gesagt, okay, wenn es solche Gesetzgebung gibt, dann muss man doch Maschinen bauen, die genau diese Messgenauigkeit erreichen, zu sagen, ist man beim Grenzwert oder nicht. Aber wie bei vielen Industrien kommt jetzt die Digitalisierung, es kommt KI, jetzt kommt maschinelles Lernen, es kommt Big Data. Und wie wir das im Bereich Verkehr, im Bereich Fintech, im Bereich in sehr vielen anderen Märkten schon die Durchdringung hatten, ist es im Bereich Air Quality nicht erfolgt. Gleichzeitig wächst aber der Druck zu handeln. Also erstmalig wurde der Todesfall eines neunjährigen Mädchens namens Ella in London durch die Luftverschmutzung verursacht, von einem Gericht deklariert. Länder wie Deutschland, Ungarn, Frankreich wurden von der European Court of Justice verklagt, weil sie die Grenzwerte nicht einhalten können. In den USA wachsen die Themen Community Concerns, Waldbrände, Fracking, all diese Themen beeinflussen die Luftqualität in Städten und Communities und dafür reichen die Technologien, die wir heutzutage nicht kennen, die haben nicht mehr aus. Und der Howard-Hour-Ansatz ist es, anstatt auf einzelne Messgeräte zu installieren, machen wir ein System aus Messnetzwerken, das heißt, wir haben ein eigenes IoT-Messgerät, das wir als erster Anbieter auch in der regulatorischen Messgenauigkeit bringen. Das heißt, wir können wirklich tatsächlich auch genauso gut messen wie die Technologien Legacy-Player, die wir kennen. Und dadurch können wir aber anstatt 3-4 Stationen eine ganze Messnetzwerk-Gruppe da ausrollen in Städten und dadurch flächendeckend Luftqualität messen. Wir kombinieren dann die Daten auf Software-Ebene mit Verkehr, Gesundheitsdaten, Population Density, in manchen Projekten sogar mit Medikationsdaten. Wir haben die Klima, Windrichtung, Windgeschwindigkeit, sodass letztendlich konkrete Handlungsempfehlungen und Analysen möglich sind, sodass wir halt Luftverschmutzung in den Kontext setzen und Maßnahmen auch effizienter umsetzen können. Für jeden Euro, den man investiert in saubere Luft, kann man den höchsten ökonomischen, ökologischen Impact erzielen. Und deshalb ist auch die Technologie, also die Welt, wie wir Luftqualität früher gemessen haben, ist vorbei. Jetzt fängt ein neuer Ansatz an. Digitaler, as a Service, kundenzentrischer. Das heißt, ich brauche nicht mehr die Messcontainer hinzustellen, ob ich sie da brauche oder nicht. So ein bisschen so wie der BlackBerry und der iPhone. Der BlackBerry hatte einfach dieses Keyboard, ob man es gebraucht hat oder nicht. Immer statisch, nicht Use-Case-spezifisch. Und wir als Hauerdauer können halt mit Satelliten, Messnetzwerken, Big Data ansetzen, sehr kundenspezifisch und sehr nutzerzentral agieren. Und das ist genau das, was wir als Hauerdauer aufgebaut haben. Genau.
Und das schreibt man übrigens HAWADAWA. Das werden wir auch alles verlinken, das ist klar. Aber wenn wir jetzt immer über euer Unternehmen spricht, fragen sich vielleicht einige, wie man es genau schreibt. Ja. So findet man euch. Aber werde ich alles verlinken. Aber jetzt verstehen wir auch noch mal genau, was du vorher schon gesagt hast. Hey, eigentlich egal, wo wir leben, welcher Kultur wir angehören, wir haben mitunter die gleichen Probleme und Herausforderungen. Und ja, wir brauchen alle eine gute Luft, saubere Luft zum Atmen. So, und da setzt ihr an. Klar, ne? Jetzt von der Vorstellung her, ein riesiges und komplexes Problem. Baut ihr davon alles selbst, also sogar die Hardware?
Ja, im Moment, also natürlich die einzelnen Komponenten sourcen wir aus unterschiedlichen Quellen, aber okay. Das Gerät ist ab dem Moment, wo die unterschiedlichen Komponenten zusammenkommen, eine komplette eigene Entwicklung, sei es die Leiterplatten, die Kalibrierung, zu wissen, welche Komponenten zusammen gut funktionieren, das Gehäuse, die Kalibrierung, die wir auch machen, der Big Data Ansatz, also es ist komplett alles eigene Entwicklung. Und die Softwarearchitektur on top ist auch eine eigene Entwicklung. Und das spielt auch der Werdegang von Hauerdauer eine Rolle, weil Yvonne und ich sind ja beide Betriebswirte. Aber wir hatten das Thema Luftqualität eigentlich fördergründig gesehen und haben gesagt, wir möchten genau hier Air Quality Data into the Mainstream of Decision Making. Das heißt, wir müssen einen Prozess finden, Daten zu erheben und diese auch bis zu den Geschäftsprozessen hinzukriegen. Das heißt, wir brauchen Software- und Hardware-Ansätze. Und so haben wir auch unsere Mitgründer kennengelernt. Matthew Fullerton, der hat 6 Jahre Verkehrstechnik geforscht an der TU München, eine eigene Smart-Logistik-Ausgründung namens Smartlane, auch sehr erfolgreich ausgegründet und von dort zu uns das Vollzeit-CTO gekommen. Und seine Frau, also wir sind ein 4-Gründer-Startup aus 2 Ehepaaren mit jeweils 2 Kindern, Dr. Birgit Fullerton, sie hat in Neurowissenschaften in Boston University promoviert und einen Master in Epidemiologie. Das heißt, diese Kompetenzen auf Gründerebene, heißt, wir können Umweltpolitik, Hardware, Software, KI eigentlich sehr effizient abdecken. Und das ist so ein bisschen, warum wir uns nicht gescheut haben, uns vor technischen Herausforderungen zu stellen, wie zum Beispiel, wie baue ich ein Messgerät, was als erste weltweite Lösung wirklich die gesetzlichen Vorgaben auch einhalten kann und nicht nur einfach aus Konrad ein paar Sensoren zusammenschrauben. Also das ist so die Qualitätsanspruch, den wir hatten, sowohl akademisch als auch unternehmerisch. Und natürlich ist das Team auch super wichtig. Also wir haben mittlerweile 27 Leute aus unglaublich vielen Disziplinen, weil Luftqualität ist ein siloübergreifendes Thema und da ist nicht nur so wie Wasserqualität oder Energiequalität. Das ist ja auch mittlerweile Standard, dass wir uns bei jedem dieser Themen im Alltag bewusst oder unbewusst auseinandersetzen. Und so soll es auch mit der Luftqualität werden.
Ja, sehr beeindruckend. Und das sind auch die spannendsten Startups wahrscheinlich, die cyberphysisch angreifen. Beides haben, Hardware und Software. Gibt auch nicht so viele Beispiele, ne? Also Smart Lane hattest du eben gebracht, für einen deiner Mitgründer ja ein Thema gewesen. Ist ja eine reine Software-Company, soweit ich weiß. Oder Data Analysis im Logistikbereich, wo unter anderem dann Frank Thelen auch reingegangen ist und so weiter. Und ihr macht jetzt Hardware und Software. Und da fallen mir nur so Beispiele ein, vielleicht wie Konux. Ja. Mit Sensorik und Datenanalyse, da war auch schon jemand hier im Podcast, im Datenbusiness-Podcast dabei, aber ansonsten echt selten mit dem Anspruch unterwegs, weil es einfach so anspruchsvoll ist. Du brauchst, hast du gesagt, im Team eben alle dann, das muss super interdisziplinär aufgebaut sein, vom Kern bis runter zu allen Mitarbeitern für, ja, was brauchst du da, Physiker, Ingenieure, Informatiker, im Grunde, das ist hochspannend.
Aber man merkt es in dem Trend im Markt, ja. Ich kann es gleich zum Thema Luftqualität sagen, aber generell, die digitalen Unternehmen versuchen physisch einen Anker zu setzen, und die reinen physischen Unternehmen müssen digitalisieren, Cloud-Kapazitäten aufbauen und so weiter. Und wir sind genau dazwischen. Ja. Also Google beispielsweise versucht mit ihren Street View Cars Luftqualitätsdaten zu erheben. Das heißt, ein reiner Digitalplayer wird auf einmal auch physisch eine. Oder wir gucken uns die Automobilhersteller, die versuchen durch Clouds unterschiedliche Datenkomponenten zu integrieren und daraus neue Rückschlüsse zu ziehen über Fahrverhalten, über Wartungen und so weiter. Das heißt, es bringt enorme Vorteile, beides zu können, weil physisch, es ist ja nicht so, dass du einen Scooter hast und kannst du neben direkt einen nächsten Scooter stellen, sondern es ist halt, wenn du ein Messnetzwerk hast, hast du halt ein Messnetzwerk. Und dementsprechend für Luftqualität. Und dementsprechend ist da die Zusammenarbeit mit Kommunen, Städte, Unternehmen auch sehr eng und sehr schwer irgendwie auseinanderzunehmen. Und das ist für uns sehr super wichtig natürlich, weil wir einen gewissen Standard, so wie die Ingenieure in den 50ern mit Thermo Fisher und Horiba gedacht haben, ja, in ein paar Jahren wird es Messgeräte wie unsere gebraucht werden, um Grenzwerte zum Monitoring zu machen. So sehen wir es auch, in ein paar Monaten oder Jahren wird es Standard sein, dass wir Messnetzwerke brauchen, damit wir die Bevölkerung und damit wir die Luftqualität flächendeckend erhöhen. Also das heißt, du kannst es nicht nur softwareseitig lösen, das Problem. Das kann ich damit sagen.
Nur eben als Startup besonders herausfordernd, ne? Dass Big Tech da reingeht, das kann man sehr gut verstehen, allein schon aus Kundenbeziehungssicht, da nochmal mehr Power und Kontrolle zu haben und auch vielleicht am Ende Marge zu generieren, dass du da end-to-end alles haben willst und bauen willst. Aber so als Startup natürlich eine krasse Herausforderung, wenn du sagst zwar Sourcing macht ihr schon, aber schon mit dem Anspruch, im Grunde die gesamte Wertschöpfung abzubilden. Das ist natürlich schon krass.
Das war eine strategische Entscheidung, die wir am Anfang gemacht haben, weil um Luftqualitätsdaten im Mainstream der Entscheidungsfindung zu bringen, das ist ja auch unsere Mission letztendlich, muss man überhaupt Daten erheben. Und es gibt die großen Messcontainer, die sind als Datenquelle nur beschränkt nutzbar. Und es gibt keine Messnetzwerke, die Qualitätsansprüche einhalten können, sodass man damit auch arbeiten kann. Verkehrsmanagement, Gesundheitsmanagement, da kannst du nicht mit irgendwelchen Daten da agieren, sondern vor allem, wenn es um Gesundheitsbereich geht. Deshalb war es ja auch für uns der Anspruch, dann einfach selber ein Messgerät zu entwickeln, was halt vom Preis und von der Nutzbarkeit und Skalierbarkeit her einfach ist, weil wir sind kein Hardwarehersteller, wir sind 27 Leute. Die kleinste Komponente ist ja alles der Hardware-Team. Das meiste sind Mathematiker, Physiker, Statistiker und natürlich die Lösungsentwickler sozusagen.
Was ist da so das Verhältnis? Also reden wir jetzt von 80-20% so?
Also Hardware versus weniger als 20%, würde ich sagen.
Weniger als 20%, ja. Hätte ich auch so jetzt gedacht.
Aber dafür hätten wir halt die richtige Expertise. Also wir sind super dankbar, wie gesagt, weil zum Teil ist das Kernteam so entstanden, dass die Leute gekommen sind zu sagen, ich mag, was ihr tut, ich habe hier ein Skillset, das ihr brauchen wird. Das heißt, wir haben nicht immer gedacht am Anfang vor allem, das ist eine Disziplin, wo wir eine Ausschreibung machen, aber es hat sich am Ende herausgepuppt, genau diese Mischung von Disziplinen ist eigentlich genau das, was letztendlich die Lösung zu dem Standpunkt gebracht hat, wo wir eigentlich sehr technisch sehr glücklich sind und dementsprechend dann auch jetzt anfangen, unsere Mission auch zu leben und Luftqualitätsdaten wirklich dann flächendeckender anzubieten, in Projekten umzusetzen und so weiter.
Wenn man sich das jetzt mal überlegt, wer könnte das brauchen? Da fallen mir ganz, ganz viele Beispiele ein. Und das ist auch reflektiert auf eurer Seite, wenn man sich anschaut, Lösungen, Anwendungen, Produkte, Leistungen. Also es ist schon echt eine Menge, was ihr so anbietet. Kannst du vielleicht mal was konkret hier besprechen, dass wir da ein Gefühl für bekommen?
Ja, also das war auch der Fluch und Segen zugleich, weil als wir angefangen haben, hat dann angefangen, ja, also wir haben, um einen kleinen, ganz kleinen Schritt zurückzumachen. Wir haben angefangen mit einem Wearable Device für Asthmatiker. Wir dachten, wir machen einen kleinen Dosimeter, der Luftqualität misst und dann für einen Asthmatiker Bescheid sagt, hey, die Luft ist gut oder schlecht, so Wearable-mäßiges. Haben dann eine große Studie gemacht in Ägypten, in Deutschland, in Kliniken für Atemwegserkrankungen und die haben uns einfach gesagt, die Patienten, aber auch die Ärzte, es macht keinen Sinn, so ein Wearable zu haben. Ich kann nicht orchestrating, wo ich das gerade habe. Im Auto, die Datenqualität kann ich nicht gewährleisten und plus, ich habe ein Smartphone, ich will jetzt nicht 5, 6 andere Sachen irgendwann mitschleppen, weil ja die Wearables auch gerade explodieren im Sinne von, was man alles noch hat. Dementsprechend war es wichtig, eine höhere Dichte an Daten zu haben, aber auf dem Smartphone und auf andere Möglichkeiten. Dementsprechend haben wir dann gesagt, okay, dann brauchen wir auch nicht so kleines Gerät, weil du kannst das Gerät ja nicht endlos miniaturisieren. Das heißt, wir gehen sogar ein bisschen größer, um die Robustheit sicherzustellen, installieren die Geräte in der Stadt, in der Infrastruktur, und dann können wir auf einmal sehr viele Märkte angehen und nicht nur den Hashtag, weil das ist ja dann unser Messnetzwerk, verkaufen wir ja nicht. Das heißt, wir können dann die Daten für sehr viele Use Cases gleichzeitig anwenden. Und die Use Cases, die am Ende sehr stark gefragt werden. Nummer eins, das einfachste von allen ist Bürgerinformation. Der Grund liegt einfach darin, Europa vor allem sind die Städte verpflichtet, Luftqualität zu messen und Daten zu kommunizieren. Das Problem aber, was wir heute haben, ist, dass die Städte, wie gesagt, kaum Flächendeckung haben und sehr nutzerunfreundliche oder zumindest statische Methoden haben, um die Daten zu kommunizieren. Da muss man erstmal hinfinden. Hat dazu geführt, dass Anbieter wie Apple und so weiter auf ihre Smartphones sagen, die Luftqualität in München ist gut, schlecht oder mittel. Das heißt, obwohl es die Daten von der Stadt sind, wo die Stadt die Datenhoheit hat, hat die Stadt Deutungshoheit verloren. Und dementsprechend wollen die Städte eben die Bürgerinformation vorantreiben. Das heißt, unser Ziel ist es, flächendeckendere Daten, einfache, intuitive Analysen, raumbezogene Zusammenhänge zwischen Luft und Location verständlicher zu machen. Der zweite Aspekt, der gerade sehr stark im Vordergrund steht, ist Eco-Sensitive Traffic Management, umweltverträgliche Mobilität. Das ist so der Buzzword für das Gleiche. Das heißt, diese 36 Milliarden Advanced Traffic Monitoring Markt oder Traffic System Markt baut jetzt Module auf, um Luftqualitätsdaten zu integrieren. Weil man natürlich nicht nur nach Durchfluss irgendwie guckt, sondern man muss auch natürlich den Verkehr möglichst ökologisch durch die Stadt kriegen, damit man Fahrverbote und Geschwindigkeitsbegrenzungen vermeiden kann. Genau das ist so ein Thema, wo viele Städte dann uns beauftragen, sowohl Verkehrsdaten als auch Luftqualitätsdaten zusammenzubringen, Strategien auszuwählen und dadurch auch den Verkehr anders zu steuern. Ein konkretes Beispiel ist, was wir hier mit Siemens in München gemacht haben. Wir haben mehr als 1500 Pendler 24 Stunden im Voraus Daten geliefert zur Luftqualität mit einer alternativen Route, die entlastend ist für die Hotspots sozusagen in der Stadt, und davon haben sich 40% wiederholt für diese alternative Route entschieden. Und wir haben halt dadurch gezeigt, dass wir eigentlich auch das Fahrverhalten und Mobilitätsverhalten der Menschen auch verändern kann, wenn die Informationen in ausreichender zeitlicher Vorhersagbarkeit irgendwie vorne weglegen. In Belfast, also in Irland, haben wir noch Gesundheitsdaten. Also die Stadt wollte den Health Burden of Air Pollution irgendwie verstehen. Und dann haben wir dort Daten, Inzidenzdaten auf Postleitzahlebene zu Asthma und Diabetes mit Luftqualitätsdaten korreliert sind, zu verstehen, wo, in welchen Vierteln sind Menschen am meisten Grenzwerten ausgesetzt, über 40 Mikrogramm für NO2 beispielsweise. Welche Spielplätze, welche Schulen haben da die höchsten Schadstoffkonzentrationen, sodass man die Maßnahmen zielstrebig, also besser erzielen kann und nicht einfach Kahlschlag irgendwas probiert, was vielleicht nicht so effizient sein könnte. Wir haben sogar Prescription Data, also wo auf Postleitzahlebene Asthma Reliever wie Ventolin oder sowas verschrieben worden sind, weil sie ja mit schlechter Luftqualität zusammenhängen, die Nutzung dieser Medications. Und selbst das konnten wir mit Luftqualitätsdaten korrelieren. Das heißt, wir gehen endlos tief in die Daten rein mit Luftqualitätsdaten und liefern dementsprechend wirklich einen sehr großen Schritt, sodass die Actions, die Handlungen nur noch einen Mikroschritt sind, daraus Erkenntnisse zu ziehen, die dann für die Umweltgerechtigkeit, Gesundheitsgerechtigkeit innerhalb der Stadt zur Verfügung stehen. Also ich habe ein bisschen ausgeholt, okay, okay. Aber das ist so die
Anregung. Ja, verstehe. Das heißt, neben den eigentlichen Daten ist es auch sehr spannend, eure Daten mit anderen Daten zu verbinden. Dann entsteht natürlich auch nochmal zusätzlicher Wert, ob das jetzt Verkehrsdaten sind oder sonst wie andere Gesundheitsdaten vielleicht. Und dann ist natürlich besonders da kommen nochmal neue Insights bei rum, die es so gar nicht vorher gab. Was brauche ich eigentlich dafür? Das hängt ja auch vom Use Case ab, aber um das nochmal besser sich vorstellen zu können, hole ich dann irgendwie hunderte Sensoren und installiere die in gewissen Abständen, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Am einfachsten, also wir kommen immer vom Kunden. Das ist, wie gesagt, auch die Veränderung in dem Markt, was in sehr vielen Märkten schon Standard ist. Kunden sind zentrischer und dann rückwärts Richtung Technologie zu arbeiten. Das hat die Apples gemacht, das machen die Teslas, das machen auch sehr viele andere Unternehmen auch. Du kannst die Anwendungswelle entlang eines Koordinatensystems einfach anordnen. Räumliche und zeitliche Auflösung. Und je nachdem, was man braucht, ist dann, also zum Beispiel Immobilienbewertung. Ja, will ich herausfinden, welche Immobilien besonders für Familien mit Kindern gut sind. Da brauche ich keine Echtzeitdaten. Da brauche ich auch nicht an jedem Haus ein Messgerät, sondern es reicht aus, irgendwie Location zu finden, grob auflösend. Und man kann auch mit historischen Daten arbeiten. Das heißt, dieser Use Case braucht aggregierte Daten, auch längere Historien, damit man wirklich sagen kann, durchschnittlich ist dieser Standort eigentlich von der Luftqualität her ganz attraktiv. Verkehrsmanagement braucht eine höhere Dichte an Messnetzwerken und nicht nur Luftqualitätsdaten in Echtzeit, sondern auch Prognosen. Das heißt, da bewegst du dich im Koordinatensystem schon ein bisschen weiter vorne, was zeitliche Auflösung, räumliche Zeitungen, zeitliche Auflösung angeht. Und da braucht man höhere Messdichte. Wir kalkulieren aber jetzt nicht, dass du 1000 Geräte brauchst, sondern weil wir auch noch mit interpolieren, also weil wir maschinelles Lernen benutzen, um aus den unterschiedlichen Messpunkten vorherzusagen, was passiert zwischen den Punkten, was passiert da, wo wir kein Messgerät haben und das Ganze auch immer verifizieren. So können wir, brauchen wir jetzt nicht 1000 Geräte. Das wäre auch Overkill für das Ganze. Mhm. Eine gesunde Mischung, das genau ausreicht. Deshalb sind wir, wie gesagt, auch kein Hardware-Verkäufer, wo wir sagen, hier, du kauf 5 Hardware-Stückchen, sondern wir gucken uns, was der Use Case ist und liefern dann die Dienstleistung, die genau für diesen Use Case die richtige ist. Will man.
Okay.
Ja, also das ist so der.
Okay. Okay. Ja, Messdichte besteht aus den beiden Dimensionen Raum und Zeit. Bei Raum kann man sich sofort vorstellen, klar, wenn ich mehr Messgeräte habe, habe ich eine höhere Dichte abgedeckt. Bei der zeitlichen Komponente, wie sieht es da aus? Habt ihr verschieden gute, in Anführungsstrichen, Sensoren?
Also wir haben natürlich die zeitliche, also wir haben, unser Gerät misst jede 10. Sekunde. Und das heißt, wir liefern aber die Daten, das hat sich so als Best Practice bei uns und dadurch auch in gewisser Weise im Markt etabliert, eine stündliche Daten-Output, damit man auch nicht irgendwie, weil jemand gerade raucht, das ganze Viertel in Alarmbereitschaft setzt, nur weil einer gerade ein paar Sekunden unter dem Sensor steht. Ja. Das heißt, diese Spanne können wir mit den Sensoren abdecken. Historisch, wir arbeiten sehr eng mit Städten zusammen, sodass wir auch Daten mittlerweile von den letzten 30 Jahren bekommen haben, sodass wir auch da historisch Analysen machen können, natürlich auch Prognosetrainings und so weiter machen können. Und Richtung Prognose können wir auch natürlich Vorhersagen treffen. Wir fokussieren uns gerade, dass die täglichen Prognosen möglichst akkurat und genau sind, arbeiten aber auch natürlich da mit den Experten, die im Markt schon sehr lange sowas schon aufbauen, sodass wir halt da genau nicht zu sehr das Rad neu erfinden müssen. Aber das ist so zeitlich, so kann man sich vorstellen. Und je nach Bedürfnis kann ich auch unterschiedliche Technologien anwenden. Also wir setzen nicht nur auf unsere Messgeräte, also das Belfast-Projekt, was ich genannt habe mit Gesundheit, da haben wir kein einziges Messgerät installiert, sondern existierende Messdaten einfach bei uns integriert. Das heißt, wir sind Softwareunternehmen, ein System, was sehr offen auf Output- und Input-Ebene agiert. Und der Fokus ist, Wert zu schaffen aus Luftqualitätsdaten für die unterschiedlichen Anwendungsfälle.
Okay, aber es ist nicht so, dass ihr da einen ganzen Zoo an verschiedenen Messgeräten habt, die verschiedene zeitliche Auflösungen bieten, sondern das ist eine Einstellungssache. De facto braucht man aber nur eine Form des Messgeräts.
Das ist halt das, was gerade auch der Disruption im Markt ist. Ich meine, die Alternative für Städte, um flächendeckend zu messen, bisher, vielleicht für die Zuhörer, die das nicht kennen, muss man sich überlegen, du hängst ein Reagenzglas auf, das heißt Passivsammler, du hängst ein Reagenzglas auf. Und je nachdem, in welcher zeitlichen Auflösung du es haben möchtest, hängst du es nach einem Monat oder nach 3 Monaten ab, schickst es ins Labor, das Labor analysiert das Röhrchen, du kriegst einen Messwert nur für Stickstoffdioxid für den gesamten Zeitraum. Das heißt, wenn du vierteljährlich misst, kriegst du 4 Datenpunkte pro Jahr und nur für Stickstoffdioxid. Und das ist die Alternative, das ist das, was Städte heutzutage benutzen, um flächendeckend zu messen. Damit kann man halt Smart City Steuerung, also, und das ist halt steigt, aber du kriegst auch die Daten 6 Wochen, nachdem du dein Röhrchen da eingesammelt hast, also bis zu 6 Wochen nachher. Das heißt, dieser ganze Prozess, der muss digitalisiert werden, deshalb reicht eine Messlösung wie von Hauerdauer, die letztendlich dann täglich aggregieren kann, monatlich aggregieren kann, also das Gleiche kann, aber viel mehr halt.
Okay, okay, aber das ist bei mir auch eben hängen geblieben, diese Analogie BlackBerry versus iPhone. Deswegen nochmal diese Nachfrage, woher die Eleganz eigentlich kommt bei euch. Also ihr habt da alle möglichen Einstellungsmöglichkeiten und diese Flexibilität da am Ende, ne? Dass ihr da für jeden Use Case, in Anführungsstrichen für jeden, da was bereitstellen könnt. Und du hast eben schon mal Machine Learning erwähnt. Das wäre auch bei mir eine Frage gewesen, habe ich nämlich auf eurer Seite mehrfach gelesen und mich dann gefragt, wofür brauche ich eigentlich Machine Learning, wenn ich Luftqualität messen möchte? Du meintest eben zum Interpolieren Aber da gibt es wahrscheinlich noch mehrere Gründe
Da gibt es mehrere Begründe für. Also Machine Learning ist ja sind ja Ansätze, sodass wir halt nicht im Projektarbeit hängen bleiben, sondern dass es ein Produkt wird, also kontinuierlich selber sozusagen den Output generieren kann, den wir brauchen. Das sind die Modelle, das heißt die räumliche Interpolation. Aber das heißt auch natürlich, wie wir die Messgenauigkeit erreichen. Das heißt, es geht darum, dass man versteht, wie die, weil ein Grund, warum natürlich die Luftqualität variieren kann, sind die klimatischen Veränderungen, also Wind, Wetter, Humidity, also Luftfeuchte und so weiter. Und diese Zusammenhänge zu verstehen, sodass automatisch ein Gerät diese Zusammenhänge deuten kann, eben das ist so der Punkt, wo maschinelles Lernen Anwendung bei uns findet, sodass wir halt möglichst automatisiert große Messnetzwerke betreiben können, ohne dass wir bei jedem Gerät manuell irgendwas machen können. Das ist so der Gedanke hinter dem Thema maschinelles Lernen, den Geräten beizubringen, ein gewisses Mindestniveau an Datenqualität zu generieren. Und dafür müssen wir sehr viele Variablen letztendlich einbeziehen.
Okay, es geht aber nicht so stark Richtung Prediction.
Prediction schon, aber Prediction gibt es schon auch einfachere Modelle.
Okay.
Also es gibt ja Spatial Prediction, das heißt der Modelle für die flächendeckende Daten. Und Temporal Predictions, da spielt es auch eine Rolle. Aber nicht so, nicht, das ist sozusagen die schwächste Anwendung von Machine Learning, wenn wir das noch mit den anderen beiden vergleichen, ja.
Okay. Und wenn wir gerade schon so ein bisschen technisch gerade am Reden sind, ich hatte einen Blogartikel bei euch gesehen, da ging es um die Korrelation zwischen Verkehr und Luftqualität. Das ist ein recht politisches Thema auch, wissen wir jetzt gerade im Wahlkampf geht es ja auch zum Beispiel um das Tempolimit.
Ja.
Jetzt würde mich wirklich deine Sicht und auch eure Ergebnisse, Fakten dazu interessieren. Was habt ihr da herausgefunden? Was seht ihr da?
Ja, also generell ist es sehr schwer, auf Location Basis eine finale Antwort zu geben, ja, Tempolimit wird es besser oder schlechter machen. In der Regel natürlich, in der Regel kann es schon zur Bewässerung führen. Da, wo es nicht ist, da spielen natürlich Windbedingungen eine Rolle, als auch das Fahrverhalten. Also wenn ich viel Stop-and-Go-Verkehr verursache und eher den Verkehr nicht durchflüssig durchlasse, sondern abbremse mit den Tempolimits, dann kann es dazu führen, dass die Luftqualität verschlechtert wird. Aber der Punkt ist, und das ist halt die Schwierigkeit in heutiger Zeit. Man kann keine finalen Aussagen treffen, weil datengetriebene Ansätze eben situationsbedingte auch Antworten geben. Also in dem konkreten Projekt war es so, wir haben Verkehrssensoren mit Luftqualitätssensoren kombiniert in einer Stadt in den Bayerischen Voralpen, die Daten miteinander kombiniert und geguckt, was sind eigentlich die Faktoren, die hier die Luftqualität am meisten beeinträchtigen. Und da war tatsächlich dann das Thema Windstärke und Windrichtung viel stärker als der Verkehr, das beeinflusst hat. Und dann haben wir das Ganze simuliert. Das Thema digitaler Zwilling ist ja auch gerade so ein Buzzword. Das heißt, wie kann ich Maßnahmen digital umsetzen und nicht physisch, damit ich gucke, wie erfolgreich sie eigentlich sein würden. Und in dem Kontext und genau an der Straße war das Ergebnis, es hätte nicht unbedingt zur Verbesserung der Luftqualität geführt, da eine Tempo-30er-Zone umzusetzen. Und das ist der
Okay.
Punkt. Es geht nicht darum, politisch irgendwelche Statements zu geben, sondern einfach rein auf Datenebene Maßnahmen datengetrieben vorzuschlagen. Und das Attraktive auch an dem System ist, du machst ja nicht die Maßnahmen und dann endet es, sondern du kannst sie adjustieren, feintunen, verbessern, rückwirkend machen. Also du kannst halt natürlich die Maßnahmen etwas dynamischer gestalten und nicht zu so sagen, hier, der komplette Verkehr fährt jetzt um die Messstationen rum, dann habe ich kein Luftverschmutzungsproblem mehr, weil so funktionieren zukunftsfähige Städte leider halt nicht. Zukunftsfähige Städte
Ja.
funktionieren, wenn Luftqualität keine Externalität ist, sondern wirklich in den Entscheidungsprozess internalisiert ist. Und so funktioniert auch die Zukunft letztendlich. Wir können nicht mehr Umwelt irgendwo als Kollateralschaden sehen für bestimmte Prozesse in der Stadt oder außerhalb, sondern man muss das irgendwie intelligent verknüpfen. Und dafür sind Technologien wie IoT, Big Data und AI genau richtig. Ja.
Okay. Also es ist logisch, dass mehr Verkehr zu Luftverschmutzung zur Erhöhung der Luftverschmutzung beiträgt. Das ist, glaube ich, ohne Zweifel so. Nur überraschend, dass du sagst, dass Wind dabei so eine große Rolle spielt, dass es zumindest lokal gesehen nicht mehr so dramatisch ist. Heißt ja nur, dass die Verschmutzung weggetragen wird. Ne? Also dann ist eben sozusagen diffundiert der Schmutz, also spielt, die Luftqualität. Ne?
Ja, so. Wind spielt eine große Rolle.
Wind spielt eine große Rolle. Natürlich trotzdem, Luftverschmutzung nimmt zu, verteilt sich dann nur eben anders. Und da, die spannende Frage ist ja dann wahrscheinlich, was sind da die typischen Schwellwerte etc.? Das hängt ja dann wiederum vom Use Case ab. Wo, in welchen Städten ist was erlaubt? Und da hilft es dann, das geht eigentlich ja nur über eine gute Datenqualität, wo ihr dann helfen könnt.
Genau, also natürlich ist ist das Thema Schwellenwerte zum Teil politisch, deshalb ist es auch nicht das, was uns treibt. Also es ist jetzt nicht so, dass wir dann nur in Städten arbeiten, wo Grenzwerte überschritten werden. Im Gegenteil, sehr viele unserer Städte sind eigentlich alle in dem grünen Bereich, würde ich mal so sagen. Der Punkt ist aber, man will jetzt natürlich, dass es langfristig gewährleistet und natürlich auch vermeiden, dass in der Zukunft Grenzwertüberschreitungen starten und vor allem auch in Anbetracht dessen, dass in den nächsten Jahren die Grenzwerte nochmal angezogen werden sollen. Und dementsprechend ist es natürlich da wichtig. Aber die Schwellenwerte beispielsweise, ja, der Jahresgrenzwert in der Medial ist oft gesprochen für Stickstoffdioxid, ist ja 40 Mikrogramm pro Kubikmeter. Es gibt dann stündliche Grenzwerte, so wie 200 und so weiter. Also das sind alles dann die unterschiedlichen Werte, die es gibt. Die wurden dann, das ist aber nicht, also wir haben Haudauer nicht gegründet, um irgendwelche Grenzwerte Guardians zu sein. In der Rolle rutschen wir ab und zu, aber wir haben das gemacht, weil du kannst auch zwei Schadstoffe haben, die beide unter der Grenzwertlinie sind, aber trotzdem gesundheitlich schädlich sind. Und in einer Zeit, wo Gesundheit eine enorm große Rolle spielt, Digital Health und all die Themen, da müssen wir uns einfach damit auseinandersetzen und auch nicht proaktiv agieren und nicht nur mit Konsequenzen agieren. Es ist so wie wir X-Ray oder wie wir Corona-Tests benutzen. Das sind ja keine Heilmittel, aber die können enorm helfen, das Problem in den Griff zu kriegen. Und so sehen wir auch unsere Rolle als Hauerdauer, zu verstehen, wie groß ist denn eigentlich die Herausforderung und wo kann ich die Maßnahmen letztendlich umsetzen, zielstrebig umsetzen, so dass ich den positiven Impact erzielen kann und nicht im Dunkeln stochern muss, sozusagen, in Sachen ausprobieren. Das ist so der Gedanke,
ja. Ja, so als Privatmensch gefragt, sieht man da so offensichtliche Sachen? Also eine vielbefahrene Straße fördert nicht gerade die Luftqualität in der Umgebung, aber auch sowas wie ein Bahnhof, dass der einen krassen Impact hat, wo Schienen, wo viele Züge langfahren, einen Impact hat, oder vielleicht auch ein Wald in der Nähe, dass der die Luftqualität direkt verbessert. Ist das also so, wie man sich das vorstellt, also privat auch ersichtlich?
Ist nicht random. Also du kannst halt in Tagen sehen, wo der Berufsverkehr morgen früh, später am Nachmittag bei Stickstoffdioxid, Ozon ist da antikorreliert. Also sie sieht schon sehr, es gibt Sachen, die eigentlich sehr intuitiv sind. Es gibt aber Sachen, die vor allem der Grad der Erhöhung oder der Reduktion, das sind Sachen, die nicht intuitiv ersichtlich sind. Einfaches Beispiel, wir haben in einer Stadt in Deutschland mal einen Auftrag bekommen, zu gucken, wie hat sich der Lockdown letztes Jahr auf die Luftqualität ausgewirkt. Hätte man nur die Messwerte sich angeguckt, dann sah es so aus, als ob es überhaupt keine Wirkung gab. Also wirklich Linie.
Überraschend.
Wenn man statistisch gesehen jetzt Wind mit einbezieht als Variable und auch eben die Windeinflüsse korrigiert, dann gab es in der Stadt eine Verbesserung von 2,6 Mikrogramm im Vergleich zum Vorjahr. In München ähnlich. Also das heißt, deshalb hilft es, und das ist auch die Zeitalter der Daten, man kann nicht mehr einfach messen und sagen, basierend auf die Messung, da muss ich irgendwas handeln, weil Messung alleine verbessert keine Luft, sondern man muss das Ganze managen und in Kontext setzen können. Und dementsprechend ist es wichtig, nicht nur Luftqualität, sondern auch andere Daten hinzuzunehmen, um da wirklich zu verstehen, was man da hat. Ja.
Okay, aber wenn man nicht misst, kann man auch nicht wirklich verbessern. Also das ist schon natürlich der erste Schritt. Und dann zu sehen, was kann man noch hinzufügen und so weiter und so fort. Aber spannend, was du sagst, dass das gar nicht so groß im ersten Schritt erschien. Der Effekt auf der anderen Seite, gab es ja auch immer noch Autoverkehr. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt dramatisch abgenommen hatte im Lockdown. Okay. Aber eine interessante Anekdote dazu. Interessante Anekdote. Ja, offensichtlich Ja, ich will dich gar nicht unterbrechen.
Nee, nee, ich wollte einfach nur sagen, weil wir jetzt sehr lange über die Grenzwerte gesprochen haben, will ich nochmal zur Erinnerung, was unsere Philosophie letztendlich angeht, eine Geschichte, die wir immer sehr gerne erzählen, ist von vor 1000 Jahren in Bagdad. Ein Wissenschaftler mit dem Namen Rhazes, er wurde beauftragt, ein Krankenhaus zu bauen, das damals größte Krankenhaus der Welt, und dafür einen Standort zu suchen. Was hat er getan? Er hat überall rohes Fleisch aufgehangen. Und da, wo es am frischesten geblieben ist, hat er entschieden, dort baue ich das Krankenhaus. Das heißt, nicht nur auf physisch, auf physikalischer Ebene das ganze Experiment, wie er also von Experimentaufbau bis hin zum Resultat, sondern es zeigt auch die Integration von Luftqualitätsdaten in einer Gesundheitsentscheidung. Und das ist das, was uns bewegt. Was für eine Technologie wir benutzen, hängt sehr stark vom Use Case ab und nicht andersrum. Wir machen Technologie und gucken, welche Use Case. Das heißt, das, was uns bewegt, ist, wie kann ich die Gesundheit der Bürger, die Mobilität, wie kann ich Klimaschutz vorantreiben? Luftschadstoffe sind auch Klimaschadstoffe, die zum Treibhausgaseffekt kurzfristig noch stärker beitragen als CO2. Das ist auch öfters kein Mainstream-Wissen, würde ich mal so sagen. Und dementsprechend ist das für uns der Schwerpunkt, ist wirklich weg von dieser 0 oder 1 Debatte, sondern mit Daten wirklich dynamischer und smarter agieren zu können.
Ja, wir müssen mal zu dem Business auch kommen. Offensichtlich ist das ja ein Business Case. Ihr seid ja schon 27 Leute. Ist es zum Beispiel so, dass Immobilienpreise stark davon abhängen? Also Gesundheit verstehe ich sofort, aber auch Immobilienpreise wahrscheinlich als Beispiel
Ja,
hängt davon ab,
das
wie
ist ein
gut die
Beispiel,
Luftqualität ist.
wo sehr viel immer Theorie gibt, aber Praxis noch nicht ganz. Also der Punkt ist letztendlich zu zeigen, wo es besonders gut ist für Kinder oder für Risikogruppen und so weiter. Es ist jetzt, der Ansatz ist jetzt nicht so Mainstream, dass du schon Befürchtung hast, dass die Immobilienpreise von der Luftqualität gerade abhängig werden. Aber du siehst es schon bei Immobilien-Scout, bei anderen Plattformen, dass schon Lärm und Lärmmodelle eine Rolle spielen für das Immobilien-Scoring. Da ist das Thema Luftqualität nicht so weit weg. Und vor allem, vielleicht nicht unbedingt in Deutschland, aber wenn du nach Bangkok oder nach China irgendwie gehst, und das machen schon das Auswärtige Amt und so weiter, dass sie gucken, wie ist denn die Luftqualität vor Ort und wo kann ich da zumindest das Ganze im Vorhinein und Empfehlungen, welche App runterzuladen. Also da gibt es auf jeden Fall schon bei der Immobilienwahl und Standortwahl eine große Rolle. Ich kenne Anekdoten auch von meiner Familie, von meinen Eltern, wo sie einen Patient haben, ein kleiner Junge, der Asthma hat, und der ist dann von Helwan, das ist so ein Kairo neben dem ganzen Industriegelände, umgezogen ist zu einem anderen Viertel und auf einmal kaum Asthma-Attacken mehr kriegt und so weiter. Und eine sehr starke Vermutung, dass da einfach der alleine schon die Standortgeschichte eine Rolle für die Verbesserung der Lebensqualitäten gespielt hat. Und wir haben halt heutzutage mit dem Thema der Umweltgerechtigkeit zu tun, wo leider öfters vor allem in den USA, benachteiligte Volksgruppen vom Einkommen her oder von der Arbeitssituation her eben auch schlechtere Luftqualität haben. Und das sieht man auch bei Corona-Studien und so weiter. Und dementsprechend spielt das Thema Immobilien und Wohnort und so weiter schon eine gewisse Rolle. Und wird auch, wie gesagt, für mich ist die Welt, ist es ganz klar, ist ein Certainty sozusagen, dass Luftqualitätsdaten in all diesen Bereichen in den nächsten Jahren mehr und mehr Anwendung findet. Das ist,
Ja.
ja.
Aber trotzdem mal hier konkret nachgefragt, was ist euer Geschäftsmodell dann? Also ihr seid 27 Leute, die müssen irgendwie bezahlt werden. Ich glaube, ihr habt keine große Finanzierungsrunde gemacht. Jedenfalls konnte ich nur eine Pre-Seed sehen, eine kleine.
Ja, also wir sind natürlich Investoren, ein investorenfinanziertes Unternehmen. Wenn wir vor allem in so einem neuen Markt neue Technologie reinbringen, dann wollen wir uns nicht nur auf ein projektbasiertes Geschäft. Also die ersten 2 Jahre waren wir gebootstrapped, auch gewinnbringend, aber das war sehr stark auf Projekt basiert. Und wenn du eine substanzielle Lösung, also wirklich substanzielle Lösung aufbauen willst, die wirklich die Marktstandards vorantreiben kann, da kannst du das nicht mit den Low-Low-Cost-Bereichen gehen. Da musst du schon in Know-how investieren, in Technologie investieren, in Markt investieren. Das heißt, wir haben schon Investment gemacht. Haben es bisher vielleicht nicht an die große Glocke gehangen. Aber zum Teil auch Revenues. Also es ist eine Mischung aus Investment als auch Umsätze. Und das Geschäftsmodell basiert auf das Thema der as a Service. Also wir machen Software as a Service oder ein System as a Service, denn auch hier Luftgold sitzt da am Markt, weil bisher sehr stark CapEx betrieben. Das heißt, ich verkaufe Equipment und das war's dann. Und die Equipment läuft dann 20 Jahre lang. Leider hat man aber mit den Daten kaum was machen können. Und zweitens, wir befinden uns in einer Zeit, wo die Technologie sich enorme Sprünge macht, dass der Kunde nicht mehr das technologische Risiko tragen möchte. Ja, was ist, wenn in einem Jahr noch ein gutes Messgerät kommt? Was ist, wenn in einem Jahr die Standards sich verändern? Was ist, in einem Jahr die neue, ganz neue Technologie zur Messung der Luftqualität ist? Mich interessiert der Ganze nicht, sondern ich interessiere mich für den Value, Luftqualitätsdaten zu erheben, zu kommunizieren und daraus Anwendungsfälle aufzubauen. Das heißt, wir liefern Messnetzwerke as a Service. Städte zahlen jährliche Abonnements und machen langfristige Verträge, so ein Infrastrukturvertrag wie Wasserqualität oder wie Energiequalität letztendlich. Und je nachdem, welche Features sie auf der Softwareseite, Analysen, Visualisierungen und so weiter abonnieren, dann kommt da noch eine Software-Gebühr on top. Und wir kümmern uns um die Betreuung der Messnetzwerke, zum Teil auch Installation, Wartung, Qualitätsmanagement der ganzen Messnetzwerke, integrieren auch weitere Geräte in unsere Messnetzwerke, plausibilisieren die Daten, sodass halt die ganzen Kunden sich nicht mehr mit den anstrengenden technischen Fragen auseinandersetzen müssen. Zum Teil sind aber viele auch Experten bei den Städten. Das heißt, da fokussieren wir uns wirklich dann, also die Wertschöpfungskette ist modular. Also man kann dann sagen, okay, dann machen wir wirklich nur noch diesen kleineren Teil, weil ihr eh schon die Expertise vor Ort habt. Also das ist irgendwie vom Geschäftsmodell, aber es ist as a Service hauptsächlich, damit wir ein ganzheitliches System letztendlich anbieten können und nicht nur auf projektbasiertes Geschäft, ja.
Okay, aber Kunden sind in erster Linie Städte dann tatsächlich?
Städte, Stadtwerke, Energiedienstleister, Unternehmen, die an Städten verkaufen oder auch B2B2C im Bereich. Also das ist schon, also es ist nicht nur B2G, also nicht nur an Städte und nicht nur an Governance, sondern auch tatsächlich auch viel stadtnahe Unternehmen, aber auch zunehmend beispielsweise im Bereich Gesundheit oder im Bereich Immobilien auch Enterprises, die an die Daten interessiert sind.
Okay, weil ich stelle mir da Sales Cycle extrem vor und du musst dann schon erstmal beweisen, also diese Kredibilität haben, dass schon viele andere Kunden, Städte und so weiter dabei sind, dabei waren. Ist das so richtig? Also musstet ihr da erstmal den...
Ja. Also du kannst nicht mit irgendwas da hinkommen, sondern du musst natürlich zeigen, dass du kennst dass die Problematik und vertiefst es. Ja, also lass uns mal über die Challenges in der Zusammenarbeit mit Städten reden und dann über die Opportunities. Die Challenges sind klar. Langsamer Prozess, wenn es nicht im Budget ist, im Haushalt ist, dann dauert es vom Zyklus her einen Zyklus länger, weil du natürlich dann das im nächsten Jahr oder du guckst, welches Budget zur Verfügung steht. Zum Glück, für unser Thema gibt es enorm viel Budget im Moment. Du hast natürlich auch das Thema der Ausschreibungen, du hast das Thema, also all diese Themen spielen schon eine Rolle, aber natürlich, wenn man klare USPs hat und neue Technologie bringt, dann scheuen wir uns nicht dafür und wir haben auch den Großteil unserer Umsätze bisher durch Verträge mit Kommunen aufbereitet. Und das ist absolut möglich. Das zeigen auch in den USA Startups wie, wie sind nochmal, die BioBot Labs beispielsweise, die kenne ich, die Gründer, die gehen, die schicken Roboter in die Kanalisation und gucken dann da sowohl Krankheitsinzidenzen als auch Drogen und so weiter, können dann mappen, je nach Postleitzahl. Das ist ein sehr spannendes Startup. Und das zeigt auch, dass es dieses Geschäft möglich ist. Der Vorteil bei Städten ist aber, wenn das im Haushalt steht, dann steht es auch langfristig im Haushalt. Und dann hat man auch das Geld eingeplant. Das heißt, von der Seite ist es absolut sicher. Und das Zweite ist, die Städte haben ein viel stärkeres Word-to-Mouth-Netzwerkeffekt. Einerseits regional, das heißt, wenn eine Stadt... Es sind regionale Cluster. Wenn du in einer Stadt machst, dann hört die an Nebenstadt und dann will die natürlich nicht eine komplett neue Lösung haben, sondern will natürlich Teil des Netzwerks sein. Das heißt, hier diese Clusterbildung, dieses Momentum, diese Feedback Loops sind sehr stark. Und wenn du gute Referenzen hast und wenn du die Projekte umgesetzt hast, dann kommt das auch bei Städten gut an und dementsprechend kommt der Austausch relativ schnell und das hat uns natürlich auch geholfen. Also wir haben für uns legen wir sehr viel Wert darauf, dass wir immer eng mit den Städten zusammenarbeiten und dann noch auf die Qualität, für die Städte auch wichtig sind, auch einen Schwerpunkt setzen. Und wir reden jetzt sehr stark über Deutschland, aber global, wie viele Städte wie Mainz, Ulm oder München oder Berlin oder Leipzig gibt es denn? Es gibt ja Tausende davon. Und deshalb sehen wir eigentlich dieses Modell sehr, sehr möglich. Und noch dazu das Added Value von uns, dass wir auch die Geräte auch deployen können, ohne dass wir die Stadt jetzt Verkehrssicherung, Tiefbauamt und so weiter informieren. Also wir haben mittlerweile Partner überall, wo wir auch Geräte installieren können. Dementsprechend sind wir auch da schneller unterwegs. Ja, also Safe Cycles auch nicht unbedingt schneller, langsamer als bei manchen Konzernen, vor allem mit der Corona-Situation. Und wenn man was kriegt, dann ist es auch sicher. Dann ist es auch langfristig sichere Revenues und dementsprechend ganz andere auch Wettbewerbsdynamik als bei einem B2B-Unternehmen.
Okay, sehr spannend. Und trotzdem ist es natürlich gut, wenn TÜV Süd euch bestätigt, dass die Messung so korrekt ist, so wie es vor kurzem geschehen ist, für die Kredibilität natürlich,
Ja.
klar.
Ja, das ist nach unserem Erkenntnis die erste weltweite, sagen wir erstmal europaweite Lösung, weil es geht ja hier um die EU Directive 2008/50 EC, die ja zeigt, die ja vorhersagt, welche Messgenauigkeit man erreichen müsste. Natürlich gibt es für solche Messnetzwerke keine etablierten Standards, da die sind in der Entstehung, aber man kann sich an die alten Standards schon mal messen lassen. Und das ist das, was gerade passiert. Und vor allem, wenn man über die Passivsammler, diese analogen Röhrchen redet, aber auch die existierenden Messcontainer, da kann eigentlich eine Hybridlösung ganz gut sein. Das, wo ich sage, ich spare mir das Geld für einen Messcontainer und kann dadurch drei Städte flächendeckend abdecken. Da ist der Value letztendlich sehr, sehr stark für die Städte, rein vom finanziellen her, aber auch von den Leistungsportfolio her.
Okay. Hochspannend. Welche Kommune war da zuerst bei euch? Kannst du das sagen?
Welche Kommune war alles allererste bei uns? Also wir haben klar, als München haben wir zwei Horizon 2020 Projekte gewonnen, wo München dabei war. Ich glaube, das
Okay.
erste digitale Messnetzwerk in Deutschland von einer Kommune beauftragt, das haben wir aufgebaut, entweder war es Gämmerich oder Meschede, weiß ich nicht mehr. Weil in München waren es halt noch zwei Geräte, oder so, jetzt kann man nicht als Messnetzwerk reden. Aber das sind so die ersten digitalen. In der Schweiz war es Bern. Das ist das erste Mal, dass eine Stadt ein digitales Messnetzwerk beauftragt hatte. Da hatten wir auch das erste Messnetzwerk installiert.
Okay, sehr cool. Und ihr geht jetzt immer mehr weg von dem Professional Services eben hin zu diesem ja, SaaS letztlich Geschäftsmodell. Das ist natürlich extrem spannend. Oder System as a Service hast du gesagt, ne? Das ist
Ja,
natürlich
wir haben halt sehr eng.
hoch.
Ja.
Ja.
Wir haben schon seit Tag 1 sehr eng mit Städten zusammengearbeitet und wissen, was die Städten suchen. Haben dann irgendwann gemerkt, dass eigentlich die Städte alle genau das Gleiche nachfragen.
Ja.
Und eigentlich sehr wenig voneinander abweichen. Deshalb hatten wir auch die Software auch so aufgebaut, ganze containerisiert, alle Kunden sind auf einer Software, sodass, wenn ein Feature entwickelt wird, gilt es dann für alle Kunden auch gleichzeitig. Oder ist dann, haben alle Kunden darauf Zugriff. Das heißt, es ist sehr auf Kundenbedürfnisse orientiert. Und dementsprechend, ja, also ja, so ist es vom Aufbau her.
Okay, also gerade für Investoren auch natürlich ein sehr attraktives Modell, gerade mit den Login-Effekten, die du beschrieben hast. Sehr attraktiv auf jeden Fall, wenn man da einmal Traction aufgebaut hat. Aber die Datenanalysen, letzte Frage noch zu eurem Produkt und den Dienstleistungen, die bietet ihr nicht mehr dann an wahrscheinlich. Also
Doch, doch,
das,
doch, doch.
was
Ja.
den allerletzten Teil der Wertschöpfung auch noch. Das heißt, die Daten dann auch die integrieren, analysieren, das auch noch mitunter.
Ja, also wir haben die Produkte, wo wir die Verkehrsdaten, Luftqualitätsdaten, Satellitendaten alles bei uns integrieren und dann Empfehlungen geben, Analysen machen, wo sind die Peaks, wo werden Grenzwerte überschritten, was sind die Vorhersagen, wie sieht die Health Burden of Air Pollution auf Postleitzahlen. Also die Analysen finden auch alle bei uns statt. Genau, also das ist das, was wir noch mit
Okay.
anbieten, sodass es ein System ist, was wir liefern. Man kann es als System verstehen. Es ist so wie Starlink, ein globales System für Internet Angebot. So ist HubSpot ein System für Luftqualitätsmanagement. Nicht nur Luftqualitätsmessung, sondern Luftqualitätsmanagement. Von Datenerhebung bis Datenimplementierung. Heißt aber nicht, und das ist ein wichtiges Wort, was wir auch immer wieder mit Partnern sagen, es gibt sicherlich Partner, die einiges besser können als wir, sich länger auch im Markt haben, etabliert haben, sodass wir auch in gewisser Weise gewisse Themen auch outsourcen oder mit Partnern in Bündel anbieten. Das ist halt ein wichtiger Aspekt. Das heißt, wir haben Projekte, wo wir nur Soft SaaS gemacht haben. Es gibt Projekte, wo wir nur HaaS, also Hardware as a Service Messnetzwerk ausrollen gemacht haben. Und es gibt Projekte, wo wir beides gemacht haben. Das ist so die Flexibilität des Geschäftsmodells, ohne bei uns im Backend auf der Technologieebene irgendwas zu verändern.
Okay. Boah, beeindruckend, Karim, echt beeindruckend. Magst du uns vielleicht zum Abschluss noch ein, zwei Sätze sagen, so jetzt Richtung Ausblick, was kommt da, was sind die nächsten Milestones und dann haben wir es geschafft.
Also der Markt für Luftqualitätsmessungen wird ja ungefähr auf 6 Milliarden Euro, Dollar und der basiert auf die Messcontainer. Und dieser Markt, es ist ein Certainty, dass dieser Markt nicht mehr weitergeht, sogar wenn man mit den Herstellern. Und der Punkt ist einfach, die Welt von morgen ist eine connected Welt, eine verbundene Welt, wo Luftqualitätsdaten, Verkehrsdaten, Gesundheitsdaten, Standortinformationen, Klimadaten alles zusammenspielen und daraus neue Dienstleistungen erarbeiten. Das heißt, hier entsteht eine Mega-Lücke eigentlich, Umweltintelligenz, so wie wir Weather Underground haben oder Weather Company, die ja auch von IBM aufgekauft worden sind, weil sie große Messnetzwerke für Wetterdaten managen können, so braucht es auch für den Bereich Luftqualität. Und diese Lücke hat man in Silicon Valley entdeckt, in Israel entdeckt, in China entdeckt, in Europa leider noch nicht. Und wir forcieren halt diesen Push. Das ist wirklich diese Luftqualitätsdaten für Klimaschutz, für alles Mögliche eigentlich Anwendung finden wird. Nicht mehr eine Frage ob, sondern wird. Jede Ausschreibung aus England ist gerade Messnetzwerk und nicht nur Messcontainer. Und dementsprechend, ja, also für die Zuhörer, sich mit dem Thema mal reinzulesen, uns gerne zu kontaktieren. Wir veranstalten auch Sachen wie die Sendung mit der Maus, Türen auf mit der Maus und so weiter. Also da freuen wir uns gerne. Das ist nicht nur ein Unternehmen, sondern auch in gewisser Weise eine Bewegung, wie wir mit Luftqualität umgehen und nicht nur politisch Fahrverbote, ja oder nein, sondern wirklich mal ein Dienstleistungsgeschäft darauf ausbauen. Das ist so das, was ich vielleicht auf dem Weg mitschicken würde. Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, ja, Bernhard.
Hammer, okay. Das war ein gutes Schlusswort, Karim. Herzlichen Dank für deine Zeit. War echt spannend. Danke.
Danke dir.
Ciao, ciao.
Ciao.
Wenn du dich für spannende und exklusive Job-Opportunitäten im Datenbusiness interessierst, dann schau doch mal auf datenbusiness.de vorbei. Dort gibt es einen relevanten Newsletter. Selbst wenn du nicht aktiv auf der Suche bist, könnte das ja interessant sein. Natürlich ganz vertraulich und unverbindlich.